Wollen wir uns ein paar Gedanken machen über die Rolle der Frau in der christlichen Gemeinde? Und da schauen wir zuerst in die Evangelien. Wir starten jetzt nicht im Alten Testament, wir starten in den Evangelien und lesen in Kapitel 8 des Lukas-Evangeliums. Lukas 8, die ersten drei Verse. Können wir schon aufschlagen? In Kürze lesen wir es dann. Zunächst noch eine Vorbemerkung. Jesus Christus und die Frau. Die Evangelien zeigen uns eine bis dahin nicht gekannte Wertschätzung der Frau durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat die im Judentum verloren gegangene Würde der Frau wiederhergestellt. Er hat in seiner Verkündigung und in seinem Verhalten jeder Geringschätzung oder gar Verachtung der Frau widersprochen. Wenn einer wirklich die Rolle und die Bedeutung der Frau aufgewertet hat in den vergangenen Jahrtausenden, dann war es niemand anders als unser Herr Jesus Christus. Bei ihm waren die Frauen keine vom Reich Gottes zurückgesetzten Stiefkinder. Und so sehen wir hier in der ersten Textstelle, die wir lesen in Lukas 8, er hatte Frauen in seiner Gefolgschaft. Lukas 8. Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 mit ihm, das ist nicht ungewöhnlich, und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Viele andere. Eine ganze Schar von Frauen in der Gefolgschaft Jesu. Wir haben uns daran vielleicht gewöhnt, aber damals war das revolutionär. Im vollen Sinne des Wortes. Obwohl wir nirgends lesen, dass Christus Frauen in seine Nachfolge berief, sehen wir hier doch, dass Frauen in seiner Gefolgschaft waren. Und das war revolutionär. Das gab es bei keinem anderen jüdischen Rabbi seiner Zeit. Die Frauen sahen es als ihre Aufgabe an, mit ihrem Besitz für den Unterhalt Jesu und seiner Jünger zu sorgen. Warum taten sie das? Was war ihr Motiv? Nun, in Vers 2 haben wir gelesen, Maria Magdalena war von 7 Dämonen befreit worden. Ich glaube, keiner von uns in diesem Raum kann ermessen, was das bedeutet. 7 Dämonen waren in dieser Frau. Wir wissen nicht, warum, wie das zustande gekommen war. Es gibt da einige Vermutungen der Ausleger, aber lassen wir das beiseite. Entscheidend ist, sie war von bösen Krankheiten und von Geistern geheilt worden, die sie gequält hatten. Und das war ihr Motiv, Dankbarkeit. Sie hatte den Herrn Jesus kennengelernt, lieben gelernt und nun wollte sie ihm dienen, so wie wir es vorhin in dem Lied gesungen haben. Das war ihr Motiv. Und ist das nicht bei vielen von uns genauso? Bei Schwestern und bei Brüdern? Warum wollen wir dem Herrn dienen? Weil er uns in so wunderbarer Weise gedient hat und von der größten Not unseres Lebens befreit hat. Er hat uns errettet von unserer Schuld. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Und wo dieses Motiv nicht da ist, wo wir nicht aus Liebe und Dankbarkeit dienen können, da sollten wir eigentlich misstrauisch sein gegen unseren ganzen Christenstand. Ob das eine echte Sache ist, wenn da nicht diese Liebe und Dankbarkeit ist für Golgatha, wie das unsere Väter genannt haben. Jemand sagte, wer seine Lebensschuld in einem Augenblick losgeworden ist, bei Jesus, der handelt sich eine lebenslange Liebesschuld ein. Die Lebensschuld in einem Augenblick verloren durch das Blut Jesu Christi, aber dann eine lebenslange Liebes- und Dankesschuld eingehandelt. Das macht ein Christenleben aus. Und so war es bei diesen Frauen und darum dienten sie ihm. Und ich möchte das hier an der Stelle gleich sagen. Diese Frauen, die genannt werden und die nicht namentlich genannt werden, die bewiesen später eine Treue, die alle männlichen Jünger weit in den Schatten stellte. Sie folgten dem Heiland nach bis unter das Kreuz. Dann sehen wir weiter in den Evangelien, gleich zwei Kapitel später im Lukas-Evangelium. Frauen nahmen an der Unterweisung Jesu aktiv teil. Lukas 10, Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Kennen diese Begebenheit? Und sie hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Frauen nahmen aktiv an der Unterweisung Jesu teil. Und hier setzt unser Herr wiederum einen ganz anderen Akzent als das rabbinische Judentum seiner Zeit. Für den jüdischen Mann war das Studium der Tora, des Alten Testamentes, die segensreichste Beschäftigung überhaupt. Aber die Frau war praktisch davon ausgeschlossen. Rabbi Eliezer lehrte, wer seine Frau oder seine Tochter die Tora lehrt, lehrt sie Ausschweifung. Versteht ihr, was das bedeutet? Er sagt, das darf man nicht machen. Man darf keiner Frau die Tora lehren. Das verstehen die Frauen nicht. Dieses Judentum war eine Männerreligion, weithin. Was sehen wir hier in Lukas 10? Der Herr Jesus würdigt der Maria seine Unterweisung. Er lässt sie zu seinen Füßen sitzen. Die erste Bibelschülerin der Weltgeschichte, ja, Maria. Und er widmet sich im persönlichen Gespräch diesen Frauen und erklärt ihnen das Reich Gottes. Das ist gewaltig. Wir haben uns daran gewöhnt. Für uns ist das selbstverständlich. Aber damals war das überhaupt nicht so. Das hat unser Herr gebracht. Und dann sehen wir im Johannesevangelium, in einer sehr bekannten Stelle, Johannes Kapitel 4, dass Frauen zur Zeit Jesu auch als Zeuginnen des Evangeliums wirkten. In Johannes 4, die Frau am berühmten Jakobsbrunnen. Und wir kennen die Geschichte, wir brauchen sie jetzt vielleicht nicht lesen, aber auch da fällt wieder auf, dass das Verhalten Jesu eigentlich schlichtweg skandalös war für die damaligen Zeitumstände. Er sprach nämlich in aller Öffentlichkeit mit einer Frau über Theologie. Und dieses Verhalten war in der damaligen jüdischen Gesellschaft ein Scheidungsgrund. Wenn sich eine Frau öffentlich mit einem anderen Mann unterhielt und ihr Mann hat es mitgekriegt, konnte er sie entlassen. Es war ein Scheidungsgrund. Eine Frau durfte nicht einfach in der Öffentlichkeit mit einem anderen Mann reden. Und Jesus tut es hier mit dieser Frau und setzt sich über die gesellschaftlichen Grenzen hinweg. Nun, wir kennen die Geschichte. Der Herr überführt sie in diesem einen Gespräch von ihrer Sünde und sie erkennt ihn als den von Gott gesandten Erretter. Und dann geht diese Frau nach Sychar in ihre Stadt und bezeugt dort den Messias öffentlich. Sie sagt, Vers 29, Kapitel 4, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Und da gab es mindestens 5 Männer in der Stadt, die haben an ihrer Krawatte rumgenestelt und haben gefragt, hat er wirklich alles gesagt, was du getan hast? Diese Frau hatte nämlich Vergangenheit, eine Frau mit Vergangenheit, und sie wurde zur Zeugin Jesu und schließlich zum Werkzeug einer Erweckung für die gesamte Stadt. Und da sehen wir, wo eine Frau etwas mit dem Herrn Jesus erlebt hat, da ist sie vom Neuen Testament her ermutigt, es ihren Mitmenschen zu bezeugen. Es ist völlig biblisch, wenn eine Frau Zeugnis von Jesus ablegt. Ihr lieben Schwestern, lasst euch da von nichts und niemand hindern. Gebt Zeugnis von dem, was ihr erlebt mit eurem Herrn. Ob es hier in der Gemeinde ist oder in eurer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und darüber hinaus. Dann bezeugen Frauen auch den Herrn Jesus Christus als den Auferstandenen. Frauen sind bekanntlich die ersten gewesen, die die Kunde der Auferstehung verbreiteten. Frauen wurden als Auferstehungszeugen gewürdigt. Mein verehrter schwäbischer Lehrer Walter Klach, der hat an der Stelle immer gerne gesagt, das ist biblischer Feminismus. Biblischer Feminismus. Frauen wurden als Auferstehungszeugen gewürdigt. Warum? Wir müssen den Hintergrund wissen. Vor einem Gericht in der damaligen Kultur und Gesellschaft war die Frau nicht zur Zeugenschaft berechtigt. Der jüdische Historiker Josephus berichtet am Ende des ersten Jahrhunderts, die Zeugenaussage einer Frau soll wegen der Leichtfertigkeit und Unbesonnenheit ihres Geschlechts nicht anerkannt werden. Punkt. Fertig. Das war's, ja? So war das im damaligen Jahrhundert, in dem ersten, und vor Gericht zählte die Aussage einer Frau absolut nichts. Aber biblisch gesehen war es so, dass sich der Auferstandene zuerst den Frauen bezeugte. Und diese gewaltige Wahrheit und Tatsache der Auferstehung, da würdigte er Frauen, dass sie die ersten Zeuginnen dieses Ereignis waren. Das ist biblischer Feminismus. Diese Tatsache ist gewaltig. Aber sie bedeutet nicht, dass damit Frauen zu Predigerinnen oder Pastorinnen eingesetzt sind. Das griechische Wort, das in manchen Übersetzungen mit Verkündigen übersetzt wird, die Frauen verkündigten es den Jüngern, da heißt es wörtlich Angelo im Griechischen, und das ist eine Botschaft überbringen, das meint berichten oder melden. Das meint nicht im Sinne predigen, verkündigen, eine Botschaft halten und weitergeben, sondern es meint etwas überbringen, berichten oder melden. Aber damit war Maria nicht als Verkündigerin eingesetzt. Wir sehen also auf der einen Seite die ungeheure Wertschätzung der Frau durch den Sohn Gottes. Wir dürfen aber auf der anderen Seite nicht übersehen, dass der Herr Jesus nie eine Frau in den Jünger- oder Apostelkreis berufen hat. Der Zwölferkreis umfasste nur Männer, obwohl Maria Magdalena zum Beispiel die grundlegende Bedingung des Apostolats erfüllte, nämlich sie hatte den Auferstandenen gesehen. Sie hatte eine sichtbare Begegnung mit dem auferstandenen Herrn gehabt am Auferstehungsmorgen. Das war die Hauptbedingung, um Apostel zu sein. Maria hätte das erfüllt, aber sie wurde nicht in den Zwölferkreis berufen. Jesus hätte ja salopp gesagt, die Quote einführen können. Ja? 6 männliche Apostel, 6 weibliche Apostel. Er hat es nicht gemacht. Und er hat seine Gründe gehabt. Denn er war auf dem Berg und hat gebetet, bevor er seine Apostel berief. Und der Vater hat ihm 12 Männer gezeigt. Halten wir fest, bei aller Wertschätzung der Stellung der Frau in der Bibel, im Neuen Testament vor allem, gibt es bei unserem Heiland doch eindeutige Grenzen im Blick auf die Aufgaben der Frau in der christlichen Gemeinde. Hängen wir an die Evangelien noch einen kurzen Blick in die Apostelgeschichte an, da sehen wir, Frauen geben auch private Glaubensunterweisung. Apostelgeschichte 18, die bekannte Stelle von Aquila und Priscilla, die ja meistens, wenn sie genannt werden, in umgekehrter Reihenfolge aufgeführt werden, so auch hier Priscilla und Aquila, was natürlich auch ausdrückt, dass die Priscilla da eine gewisse geistliche Vorreiterrolle hatte bei diesem Ehepaar. Das kann ja vorkommen, das gibt es auch noch heute. Also Apostelgeschichte 18, Vers 26, da haben sie diesem jüdischen Redner Apollos zugehört, der Christ geworden war und der aber einige Dinge noch nicht so ganz verstanden hatte, vor allen Dingen was die Taufe des Johannes und so weiter anging. Da heißt es hier in Vers 26, und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden, von Ephesus ist gemeint, als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes, den Heilsweg, noch genauer aus. Entschuldigung. legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Und das ist wichtig. Hier haben wir eine private Glaubensbelehrung. Es war keine öffentliche Verkündigung der Priscilla, sondern zu Hause haben sie sich den Apollos vorgeknöpft, ja, und haben ihm geholfen. Und das war ein ganz wichtiger Dienst an diesem Mann. Und dann hat er noch in viel größerem Segen wirken können. Ein paar Kapitel später in Apostelgeschichte 21, Vers 9 werden die Töchter des Philippus genannt. Da sehen wir, Frauen wirkten auch als Prophetinnen. Apostelgeschichte 21, 9. Dieser Philippus hatte 4 Töchter und sie weissagten. Übrigens, in der Apostelgeschichte sind es die einzigen Frauen, denen die Gabe der Prophetie bescheinigt wird. Die Apostelgeschichte beschreibt immerhin einen Zeitraum von 30 Jahren. Und da werden hier einmal die Töchter des Philippus genannt mit der Gabe der Prophetie. Also man kann nicht sagen, dass das so war, dass Frauen diese Gabe vielleicht in der gleichen Weise hatten wie Männer, aber sie hatten sie auch. Und wir wissen nicht, was diese 4 Töchter des Philippus geweissagt haben. Wir wissen auch nicht, wann sie es taten. Ob sie es zu Hause getan haben, als Paulus zu Besuch war, oder ob sie es in einer gottesdienstlichen Versammlung getan haben, das steht hier nicht. Es steht nur, sie hatten die Gabe der Weissagung. Und das ist wichtig festzuhalten. Frauen können auch diese Gabe haben, prophetisch zu reden, aber die Briefe des Neuen Testaments geben dazu konkrete Anweisungen, wie sie dann diese Gabe ausüben sollen in der Gemeinde. Und damit bin ich bei meinem letzten Stichwort. Wir wollen noch in die Lehrbriefe des Neuen Testaments schauen, welche Rolle die Frau in den urchristlichen Gemeinden des apostolischen Zeitalters spielte. Wir haben jetzt gesehen, bei Jesus in den Evangelien, wir haben einen kurzen Blick in die Apostelgeschichte geworfen und lasst uns noch in die Lehrbriefe des Neuen Testaments schauen. Und da bitte ich euch, Römer 16 mit mir aufzuschlagen, dieses Kapitel, das wir ja noch nicht vor allzu langer Zeit schon einmal in der Verkündigung hier hatten, beim Abschluss des Römerbriefs. Und da möchte ich eure Aufmerksamkeit auf den ersten Vers richten. Zunächst Römer 16, Vers 1. Da sehen wir, Frauen taten Diakonendienst in den christlichen Gemeinden. Römer 16, 1. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin, wörtlich die ein Diener der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt. Phoebe war ein Diakonos. Sie war nicht eine Diakonä, eine Dienerin, sie war ein Diakonos, ein Diener. Eine männliche Endung im Griechischen. Und das zeigt, dass sie den Dienst oder das Amt eines Diakons tat und innehatte in der Gemeinde. Wir sind hier in unserer Gemeinde überzeugt davon, dass Frauen diesen Dienst der Diakone tun können, tun sollen, so wie die Phoebe. Und darum haben wir auch wenigstens eine weibliche Diakonin unter uns heute Morgen sogar. Das freut uns. Die Phoebe wird an erster Stelle von 28 männlichen und weiblichen Personen genannt. Auch das ist interessant. Er beginnt hier mit einer Frau. Insgesamt nennt er 8 Frauen namentlich, von 28 Personen 8 Frauen und an erster Stelle die Phoebe. Und er nennt sie Schwester und er nennt sie Diakonos, Diakon in der Gemeinde Kenchrea. Übrigens interessant auch, wir wissen von der Gemeinde Korinth, aber hier an der Stelle wird auch die Gemeinde Kenchrea genannt. Das war der Außenhafen von Korinth. Wir erfahren nichts von der Gemeindegründungsarbeit in Kenchrea. Wir erfahren nicht, dass Paulus die Gemeinde gegründet hätte. Offensichtlich hat die Gemeinde Korinth einen Ableger gebildet in ihren Außenhafenbereich Kenchrea. Wie gut, dass es das gibt, auch in der Bibel. Und wie gut ist das, wenn es das auch heute gibt, dass Gemeinden Tochter Gemeinden bilden, wenn die Zeit dafür reif ist. Lass uns das auch immer wieder im Hinterkopf behalten. Ich möchte noch eine Stelle hier in diesem Kapitel lesen. Römer 16, Vers 15 sagt er eben, da werden eine ganze Reihe Frauen mit Namen genannt. Und hier in Vers 15 heißt es, grüßt Philologus und Julia, das war eine von den Frauen, Nereus und seine Schwester, das war auch eine von den Frauen, und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Das heißt, da waren 5 Leute und alle Heiligen bei ihnen. Könnte das sein, dass das vielleicht das Gemeindegründungsteam war? 5 Leute, 3 Brüder, 2 Frauen. Vielleicht hätte der Apostel Paulus im Sommer 1992, wenn er der jungen Gemeinde Mannheim-Käfertal einen Brief hätte schreiben wollen, geschrieben, grüßt den Fred und die Ingrid und die Silvia und den Wilfried und die Claudia und alle Heiligen bei ihnen. Ein Gemeindegründungsteam, offensichtlich. Weil sonst würde das nicht so unter abgesetzt, grüßt den und den und alle Heiligen bei ihnen. Ihr Lieben, das ist mir jetzt ganz wichtig. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Platzanweisung einer Frau und Mutter zuerst einmal zu Hause bei Mann und Kindern ist. Zuerst einmal. Wenn die Kinder größer werden, verändert sich das alles wieder. Aber die Platzanweisung vom Neuen Testament her einer Frau ist zunächst einmal bei Mann und Kindern. Es gibt bestimmte Ausnahmen, aber jetzt wollen wir nicht von den Ausnahmen reden, jetzt sprechen wir mal von der Regel. Und trotzdem war die Frau nicht allein auf den häuslichen Bereich beschränkt und die Gemeindearbeit war in der apostolischen Zeit keine reine Männersache. Ich hoffe, dass ich das zeigen konnte durch die wenigen Bibelstellen, die wir jetzt gelesen haben. Christentum ist keine Männerreligion. Christentum hat mit Männern und Frauen und Kindern und Alten zu tun und da gibt es überhaupt gar keine Unterschiede im Blick auf das Heil in Christus. Das sagt uns Galater 3, 28. Ihr seid einer in Christus. Aber es gibt Unterschiede im Blick auf die Rollenverteilung, im Blick auf die Aufgabenverteilung in Ehe und Familie und auch in der Gemeinde. Frauen waren auf jeden Fall nicht zur Passivität verurteilt. Paulus war kein verklemmter Frauenfeind. Er hatte viele weibliche Mitarbeiterinnen. Ich sage das, weil in der modernen, liberalen Theologie wird Paulus oft so dargestellt, ja, weil er eben auch noch ein paar andere Aussagen gemacht hat in 1. Korinther 11 und 14 und die hängt man ihm an und klebt ihm das Etikett auf, ja, Frauenfeind. Ja. Wie kann man das sagen? Keiner hat so viele weibliche Mitarbeiter um sich gehabt wie der Apostel Paulus. Priska, Maria, Tryphena, Tryphosa, Persis, Julia, Evodia, Syntyche und noch eine ganze Reihe andere, die nicht mit Namen genannt werden. Er hatte viele weibliche Mitarbeiterinnen. Evodia und Syntyche haben sogar mit ihm für das Evangelium gekämpft. Das ist gewaltig, wie er das ausdrückt und wie er den Frauen Ehre gibt. Richard Haferkamp aus Belgien, den einige von uns auch kennen, hat die Aktivitäten von Frauen im Neuen Testament mal so zusammengefasst. Frauen geben Zeugnis. Frauen dienen mit ihrer Habe, haben wir eben gelesen. Frauen beten. Wir finden sie in der Gebetsversammlung, im Obersaal in Jerusalem. Wir finden sie auch am Fluss Gangitis außerhalb von Philippi in der Gebetsversammlung, als Paulus kam und predigte und der Lydia das Herz aufging. Frauen tun gute Werke und dienen damit dem Herrn und auch der Ausbreitung des Evangeliums indirekt. Frauen geben private Glaubensunterweisung, Priscilla, haben offene Häuser und üben Gastfreundschaft, arbeiten mit und stehen den Aposteln bei, kämpfen mit in dem Evangelium, geben Zeugnis durch Sorge für ihre Familie, geben sich gegenseitige Belehrung und Ermahnung, nämlich die älteren Frauen, den Jüngeren, ihre Männer zu lieben, ihre Frauen, also ihre Kinder zu lieben und häuslich zu sein und viele gute Dinge zu tun. 2 Einschränkungen, die stehen jetzt ganz da unten, aber das macht nichts. Frauen sollen nach dem Neuen Testament nicht lehren in gemischten Versammlungen. Sie können in Frauenkreisen das Wort Gottes weitergeben, gar keine Frage, aber nicht in einer gemischten Versammlung, wie wir jetzt hier sind zum Beispiel. Und sie sollen auch nicht die Gesamtgemeinde leiten. Wir finden keinen einzigen Beleg dafür oder gar Anweisung, Frauen zu Ältestinnen zu machen. Das hat Gott einigen berufenen Männern, nicht mal allen Männern, sondern einigen berufenen Männern vorbehalten. Karl-Heinz van Heiden, ein anderer Bruder, den auch einige von euch kennen, hat es so gegenübergestellt: Möglichkeiten und Einschränkungen. Ja, auch Frauen folgten und dienten Jesus, aber keine von ihnen wurde zum Apostel erwählt. Ja, auch Frauen waren Jüngerinnen, aber keine war zum Lehrdienst bestimmt. Ja, auch Frauen erhielten Offenbarungen und Weissagungen, aber keine von ihnen wurde mit der Niederschrift des Wortes Gottes beauftragt. Ja, auch Frauen dienten mit ihren Gaben in der Gemeinde, aber keine wurde mit der Leitung einer Gemeinde betraut. Seht ihr, wie klar das Neue Testament das Bild zeichnet? Eine unwahrscheinliche Wertschätzung und Würde der Frau vor dem damaligen Hintergrund revolutionär. Das Christentum hat mehr getan für die Befreiung der Frau aus ihrer jahrhundertelangen Verknechtung, ja, und Versklavung in einer Männergesellschaft, als wie jede andere Institution oder Einrichtung und so weiter, Bewegung. In allen Briefen des Neuen Testaments wird also mit Hochachtung vom Dienst der Frauen in den Gemeinden gesprochen und an keiner Stelle finden wir ein abschätziges, geringschätziges Wort über die Frau. Und ich wünschte vor allen Dingen auch uns Männern, Brüdern, dass wir diese Sicht nicht nur jetzt im Kopf aufnehmen, sondern beherzigen, verinnerlichen, dass uns das in Fleisch und Blut geht. Ja, wie sehr unsere Schwestern geschätzt sind in der Schrift, und so wollen wir es auch praktizieren, auch in unserer Gemeinde.